Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Heute mit einer ganz spannenden Live-Schaltung. Es geht direkt nach Jerez de la Frontera, nach Spanien, um dort mit ehemals KTM-Testfahrer, jetzt aber wieder MotoGP-Rennfahrer Jonas Folger aus dem Paddock zu sprechen. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
So, liebe Leute, es ist wieder soweit. Gasgeflüster und wie immer mit dabei natürlich mein Lieblings-Co-Host Jan, wieder remote zugeschaltet. Und ich grüße dich, Jan. Kannst du mich gut verstehen, hören und sehen? Wie sieht's
wunderbar,
aus?
Wunderbar, Michel. Es ist ganz besonders, dass du heute mal wieder die Folge anmoderierst. Normalerweise starte ich ja, aber dir ist die Ehre zuteil, weil du es tatsächlich geschafft hast, heute einen riesengroßen Stargast in unserem Podcast mit reinzubringen. Ich bin total aufgeregt und gespannt, was die nächste Folge oder diese Folge jetzt hier bringen wird. Und weil es echt eine krasse Nummer ist, dass wir vor allem heute, es ist Donnerstag, der 27. April, kurz vor 5 nachmittags, mit diesem Gast sprechen können, sollten wir auch direkt starten zu den Hintergründen. Und die Einleitung darfst du vielleicht übernehmen, Michel, weil die Zeit läuft. Wir haben nicht viel Zeit. Zeit ist nicht nur in diesem Podcast alles, sondern auch in diesem Sport, über den wir reden. Deswegen, Michel, damit schon mal vorgeleitet, nochmal das Wort an dich.
Genau, denn wir haben nicht nur den Jan aus der Ferne zugeschaltet, sondern wir haben aktuell eine Live-Schalte in das MotoGP-Fahrerlager in Jerez und ich darf im Podcast begrüßen den fünffachen Grand Prix-Sieger und IDM-Superbike-Champion aus dem Jahr 2020, jetzt wissen die meisten schon, um wen es geht, Jonas Folger. Hallo Jonas.
Ja, servus zusammen, servus Jan, servus Michel, servus liebe Gastgeflüster-Zuhörer.
Schön, dass du da bist. Wie gesagt, wir sind super aufgeregt und wir haben schon gesagt, live in das MotoGP-Paddock. Du sitzt, glaube ich, in deinem Motorhome, würde ich vermuten. Zumindest, wenn ich genau, so den Hintergrund auf der Kamera richtig deute. Oh ja, er führt uns hier rum. ist schon ordentlich Platz. Ja. Aber für dich reicht's, klingt jetzt so abwertend, also ich meine, es reicht, um sich da entspannt hinzusetzen. Aber erzähl mal, du hast nämlich gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen gesagt, du hast echt einen engen Zeitplan, bist mit 5 Minuten Verspätung zu uns gekommen, was wir an der Stelle völlig akzeptabel finden. Aber warum? Das hast du auch schon angekündigt.
Also ich bin jetzt momentan in Jerez de la Frontera beim spanischen Grand Prix und ersetze den spanischen Pol Espargaró, der fürs Gas-Gas-Team fährt in der MotoGP. Und ja, meine Verspätung aufgrund von meinem Trackwalk, beziehungsweise wir haben nochmal so eine Sightseeing-Runde gelaufen auf der Strecke als Vorbereitung mit dem Team zusammen und deswegen waren wir leider ein bisschen verspätet. Sorry dafür, aber ich denke, das kriegen wir trotzdem noch alles gut hin jetzt.
Absolut. Und wir sind damit ja theoretisch und praktischerweise sogar auch schon voll drin im Thema. Trackwalk, diejenigen, die Rennstrecke fahren unter unseren Zuhörenden, die können sich da vielleicht ein bisschen was drunter vorstellen. Ich bin aber immer wieder überrascht, dass MotoGP-Fahrer, die meisten Strecken ja eigentlich schon gefahren sind und in- und auswendig kehren, trotzdem mit dem Team noch einen Trackwalk machen. Was schaut ihr euch denn da genau an? Worauf achtet ihr denn, wenn ihr auf eine neue Strecke kommt und da euch die Sache nochmal anschaut?
Naja, ist ganz unterschiedlich. Es hat ein Fahrer gegeben wie Casey Stoner zum Beispiel, den hast du nie auf der Strecke gesehen. Also der ist nicht eine Runde um die Strecke gelaufen. Natürlich kennt man die Strecken alle, aber es ist, finde ich, nie verkehrt, wenn man einfach nochmal mit den Technikern an sich, mit denen man eigentlich als Motorrad einstellt, um die Strecke läuft und sagt, pass auf, da ist eine Bodenwelle, die Kurve ist so und so, hier muss ich da und da bremsen, dann kann sich eben der Chefmechaniker nur besser in die Lage versetzen, vom Fahrer, von mir. Und jede Information ist wichtig. Ja. Und deswegen ist es eigentlich schon so eine Art Tradition, dass einfach jeder Fahrer mit seiner Crew am Donnerstag, nachdem er alle Termine mehr oder weniger erledigt hat, dann einfach nochmal um die Strecke läuft, mit dem Streckenplan in der Hand. nochmal Kurve für Kurve nochmal alles durchgeht, die Gänge anschaut, die Bremspunkte etc. Genau. Und das einfach nochmal bespricht miteinander.
Jetzt sind wir schon voll reingestiegen und sind schon im, wie soll man so sagen, operativen Doing eines MotoGP-Fahrers. Aber für alle, die komischerweise Jonas Folger vielleicht noch nicht kennen, muss man das vielleicht noch mal ein bisschen einordnen. Du warst schon mal in der MotoGP, hast dann auch noch mal Ausritte in der IDM gemacht und jetzt zuletzt eigentlich Testfahrer für KTM gewesen. Dann hast du selbst gesagt, Paul Espargaró hat sich stark oder schwer verletzt. Gute Besserung in dem Rahmen. Und dann kam relativ kurzfristig der Anruf von KTM, so wie man das den Medien entnehmen konnte, von wegen, hey Jonas, der ist raus, springst du rein? Und so wie ich das mitbekommen habe, zack, von heute auf morgen, du hast dir damals, glaube ich, eine Nacht dann Überdenkzeit genommen, bist du eingestiegen, bist direkt in die USA dann auch geflogen, wo das erste Rennen war und jetzt, das war vor 2 Wochen, bist dann quasi direkt wieder nach Deutschland zurück und von dort weiter nach Jerez. Das so die Kurzzusammenfassung und dann eigentlich mit, also ziemlich kalt ins Wasser geworfen worden, kann man so sagen, oder?
Ja, genau. Ja, absolut. Also, ich habe zwar eine lange Karriere hinter mir, für mein relativ junges Alter, mal sage ich mal 29, aber ich habe dann eben, 2017 nochmal eine kurze Pause gehabt vom Sport, bin dann eben wieder in die IDM, nach der IDM Superbike-WM gefahren, nochmal ja, und dann habe ich eben entschieden, meine aktive Rennfahrerkarriere zu beenden und bin seit diesem Jahr dann jetzt bei KTM als Testfahrer und sehr stolz drauf natürlich auch. Und Entschuldigung, jetzt kommt leider der Kiefer, alles Gute. So, das ist jetzt der Stress, den ich habe. Braucht jemand einen Schlüssel? I think it's outside. Is it in the scooter? No. Sorry, I don't know. I will let you know later. Entschuldigung.
Kein Problem. Das passiert, wenn man
Du
live im Fahrerlager ist. Da wird mal kurz nach dem
ja.
Schlüssel fürs MotoGP-Bike wahrscheinlich gefragt. Ja,
Ja, genau.
Jonas
Genau,
weiß jetzt gerade gar nicht, welches er meint, Bike 1 oder 2. Das kann man dann schon mal durcheinander bringen.
Nee, da ist ein Schlüssel für einen Pedalroller, für einen Fahrerlagerroller. Exakt.
Auch ein wichtiges Gefährt bei so einem Wochenende.
Auch sehr wichtig, ja, sehr, sehr begehrt, auch unter den ganzen Mechanikern. Genau, und dann bin ich eben ein Jahr Superbike noch gefahren und jetzt bin ich eben bei KTM ein Testfahrer seit diesem Jahr und dadurch, dass eben Pol Espargaró bei GasGas jetzt sehr früh verletzt hat beim Auftakt in Portimão in Estoril, bin jetzt ich kurzfristig mit sehr wenigen Kilometern und Fahrerfahrung auf der GasGas für den Pol eingesprungen und fahre jetzt auch noch, so wie es aussieht, die nächsten Rennen mit und nutze es natürlich persönlich für mich, um einfach nochmal Erfahrung zu sammeln und einfach schneller zu werden, weil so ein Rennwochenende bringt dich als Fahrer natürlich um einiges weiter und vom Speed her natürlich auch nach vorne. Also man wird nicht um einiges schneller in der kurzen Zeit, weil das ganze Fahrerfeld dich mehr oder weniger mitzieht. Und das bringt mir dann als Testfahrer fürs restliche Jahr dann natürlich ungemein viel und deswegen ja, nutze ich da jetzt jeden Tag auf dem Bike.
Jetzt
Was waren denn
hast du
deine.
ja. Jan, du
Bitte,
zuerst
Niklas.
gerne.
Ja, okay. Dann, was war denn, weil ich meine, wenn du jetzt so Lappen hier hast wie mich und den Michel, ja, die einfach immer davon träumen, hier irgendwo mal schnell sein zu wollen und am Ende des Tages von der eigenen Windgeschwindigkeit überholt werden, denken wir so, wie so überlegen, auf jeden Fall, ich will auf so ein MotoGP-Bike, wissen, dass das natürlich eine völlige Wunschvorstellung ist. Wenn du jetzt sagst, du brauchtest einen Tag nochmal Bedenkzeit zu überlegen, ob du wirklich diesen Schritt machen willst, was waren die Gedanken, die vielleicht dagegen gesprochen hätten, jetzt wieder ins aktive MotoGP-Rennen einzusteigen?
Na, zu einem, ob ich mir einen Gefallen damit tue, beziehungsweise meinem Beruf, meinen Namen als Fahrer Jonas Folger, weil mir natürlich viele in Erinnerung haben vom Jahr 2017, wo ich eigentlich ein relativ erfolgreiches MotoGP-Jahr gehabt habe. Und wissend, dass wir Letzter werden in Austin. Und natürlich das viele anschauen, die MotoGP verfolgen und dann natürlich ihr Urteil bilden über mein Resultat. Und das war uns von vornherein klar, dass wir Letzter werden, auch mit Abstand, weil es einfach ein Ding der Unmöglichkeit ist, nach so einer langen Zeit, nach so einer langen Pause wieder an der absoluten Weltspitze wieder anzuknüpfen. Ja, da geht es wirklich. Das letzte Mann ist Weltmeister. Also es gibt keine langsamen Fahrer, beziehungsweise langsame Fahrer hat es noch nie gegeben, aber es gibt keinen Bezahlfahrer mehr, schon lange nicht mehr in der MotoGP. Das hat es einmal eine Zeit lang gegeben, die einfach große Sponsoren mitbringen und aufgrund dessen in der GP, MotoGP mitfahren. Also es ist ein unglaublich dichtes Fahrerfeld auf absolut höchstem Niveau und da ist es einfach nach so einer langen Zeit extrem schwierig wieder anzuknüpfen. Aber im Vordergrund steht dann oder steht eigentlich dann die Testarbeit für uns und deswegen bin ich da über meinen Schattenkopf gesprungen und habe gesagt, okay, mir egal, was der ein oder andere vielleicht denkt nach den ersten 2 Wochenenden, wo ich mich platziere oder was ich für Rundzeiten fahre. Ich mache das jetzt für mich als Testfahrer und für KTM und schaue, dass uns das in der Entwicklung weiterhilft. Und genau, das war eben so die größte Überlegung, ob ich mir das antue, blöd gesagt, da jetzt Letzter zu werden. Aber am Ende vom Tag waren alle super happy, auch wenn wir Letzte waren, haben wir einen tollen Job gemacht, wie was sie auskennen mit der MotoGP und mit dem Fahrerfeld. Haben mich alle beglückwünscht und haben gesagt, dass ich einen guten Job gemacht habe und haben mich gestärkt in der Hinsicht. Und ich war im Endeffekt sehr froh darüber, dass ich mich dafür entschieden habe und jetzt halt hier bin in Eres und weiter lernen kann und schneller werden kann und weiter nach vorn kommen.
Du hast es gerade angedeutet, du bist beglückwünscht worden und das ja auch mit Recht, A, weil du natürlich sehr, sehr schnelle Zeiten gefahren bist und deinen ersten Grand Prix-Einsatz nach über 5 Jahren ja sogar in den Punkten beenden konntest. Und jetzt ist es natürlich so, dass die Zeit ein Faktor ist, der große Veränderungen mit sich gebracht hat. Denn wenn man so die MotoGP verfolgt, findet da natürlich extrem viel Entwicklung statt. Und ich frage mich in dem Zusammenhang jetzt nach mit den Erfahrungen aus Austin zum einen, inwieweit, ich meine, du sitzt jetzt auf einem anderen Fabrikat, aber inwieweit ist denn die MotoGP heute oder die Motorräder noch mit denen von damals zu vergleichen? Das ist quasi so der erste Teil, wo natürlich viel Bewegung drin war. Und dann betrifft das ja natürlich auch dich, ne? Also ein MotoGP-Fahrer, ein Stammfahrer, die bereiten sich ja auch persönlich, körperlich, physisch und psychisch auf die Rennen jeden Tag, jede Woche, 365 Tage im Jahr vor. Und das ist ja bei dir nicht der Fall. Also wie unterscheidet ihr euch denn? Also einerseits das Motorrad, die Technik, die MotoGP zum einen und vielleicht auch du als Person, der ja doch unvorbereitet in diese Aufgabe gerutscht ist.
Ja, also zu einem, das Motorrad hat sich sehr verändert, eigentlich grundsätzlich stetig weiterentwickelt. Bin das letzte, oder, ja, das letzte Mal aktiv 2017 auf einer GP-Maschine gehockt und seitdem hat sich wirklich einiges getan, auch als Fahrer. Man muss fahrerisch ganz anders fahren. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich nehme die Erfahrung und meine Stärken aus dem Jahr 2017 mit ins Hier und Jetzt. Das funktioniert einfach nicht mehr. Aufgrund dessen, dass einfach die Technik so anders ist und das Motorrad sich so anders fahren lässt oder du musst das Motorrad einfach anders bewegen in jeglicher Hinsicht. Und deswegen ist es halt eigentlich für mich wieder, ich muss Motorradfahren, wie gesagt, wieder neu lernen, das MotoGP fahren wieder neu lernen, meinen Fahrstil wieder anpassen, das Timing anpassen. Jetzt hat sich einiges verschoben. Du fährst andere Linien, du hast die ganzen Devices, sprich die Hilfen vom Motorrad, wo du das Motorrad absenken kannst aus der Kurve raus, dass einfach der Schwerpunkt tiefer ist, die Beschleunigung schneller, der Windwiderstand geringer ist, du hast mehr Topspeed, mehr Beschleunigung. Muss dafür dann aber wieder anders bremsen, weil du die Weiche wieder entsperren musst. Also sprich, du brauchst ein anderes Bremsverhalten, um das Motorrad wieder in die natürliche Position zu bringen. Also es sind ganz viele Faktoren, die sich verändert haben. Und es ist eine riesen Herausforderung als Fahrer, wenn man da nicht nonstop bei der Entwicklung, ich sage jetzt mal Fahrer wie, keine Ahnung, Morbidelli war ja seitdem in der GP oder die anderen Jungs alle, die haben jährlich einfach sind mit der Entwicklung mit Nike gewachsen und haben sich daran angepasst und ich habe halt einfach die riesen Auszeit gehabt und bin von 2017 auf jetzt auf das, sage ich mal, grundlegend andere Motorrad jetzt wieder aufgestiegen und kann fast keiner meiner Stärken von 2017 wieder einsetzen für das Bike, weil es einfach so anders ist. Also das macht es halt unglaublich schwierig und ist halt eine riesen Herausforderung für mich. Aber ja, mir macht es natürlich Spaß und ich stelle mir die Herausforderung, aber es ist halt verbunden mit sehr, sehr viel Arbeit.
Also das ist, glaube ich, eh irgendwie mal ganz krass. Ich finde es also sehr bemerkenswert, dass du dir auch so diese Gedanken machst, hey, im ersten Schritt, ich möchte, mache ich das, nehme ich an diesen Grand Prix teil, weil wie werden die Leute mich wahrnehmen, wenn man sozusagen vielleicht den letzten Platz hat? Aber ich glaube, jeder, der eigentlich sich so ein bisschen mit der Branche auskennt und auch mit dem Sport, weiß ja, dass du eigentlich ein super schneller Typ bist. Also nicht nur, wie du gesagt hast, 2017 in deinem letzten MotoGP-Jahr hast du ja wirklich vorne ordentlich mitgemischt, legendär, dieses Battle mit Marc Marquez auch am Sachsenring. Aber auch danach, in deiner Nicht-MotoGP-Zeit, hast du ja die EDM, kann man einfach sagen, rasiert. Also es war ja wirklich brutal. Das heißt, ich glaube, also es ist schon krass. Ich hätte nie im Leben, würde ich jetzt irgendwie sagen, ja, der Jonas Folger ist ein langsamer Motorradfahrer. Was ich aber wirklich krass finde, ist ja wirklich, du fährst ja auch so viel Motorrad, bist da auch schnell unterwegs, irgendwie privat, aber offensichtlich ist es ja so, dass es so erheblich ein anderes Fahren ist, wenn du sagst, du musst auch noch die Hände einsetzen irgendwie, um da irgendwelche Devices festzuschrauben. Ich glaube, das ist was, das können wir uns alle gar nicht vorstellen. Bei so einem Superbike-Fahrer, das soll es jetzt gar nicht degradieren. Da denkt man immer noch so, ja, das ist einfach sehr schnelles Motorradfahren mit einem klassischen Motorrad, aber diese MotoGP-Bikes scheinen ja so unterschiedlich zu sein. Deswegen mal meine Frage konkret: Nutzt du sowas wie Daumenbremse, wenn du sagst, du musst diese Devices einstellen? Kann man das irgendwie im Vorfeld üben oder ist es tatsächlich dann so, dass du nach Austin gekommen bist, erste Training und die mussten dir dann erstmal sagen, du pass auf, Jonas, wenn du aus der Kurve rauskommst, musst du noch mit der linken Hand diesen Knopf drücken?
Ja, es ist tatsächlich mehr oder weniger so. Also ich bin ja letztes Jahr schon einzelne Tests gefahren im August und September für KTM und habe da schon die ein oder andere Erfahrung gehabt auf dem Bike. Aber es ist nach wie vor so, dass ich wirklich nochmal hingehe und auch besonders in Austin dann, wo ich in die Box gekommen bin, nochmal mich aufs Bike gesetzt habe und dann mir mein Techniker alles erklärt hat. Der Knopf ist für Traktion, der Knopf ist für Engine Brake, das ist der Hebel für Right-Hand Device, das ist der Start-Device-Hebel zum Absenken beim Starten. Also ja, es sind ja tausend Sachen, die man mittlerweile am Lenker hat. Und währenddessen, dass man ist eh schon so in einem Tunnel beim Rennen fahren und auch auf den Zeiten und auf dem Level. Und währenddessen dann eben nur das zu bedienen. Das braucht halt unglaublich viel Zeit, dass sie das mal wirklich automatisiert, dass es das natürlich wird für den Fahrer. Und das ist halt am Anfang ein riesen Heckmeck da. Und dann verbremst du die 100 Mal, weil du unter dem Bremsen dann den Hebel drücken musst. Und du machst dann automatisch wieder die Bremse leicht auf. Irgendwie so, nur so 2 Bar, wo du die Bremse nachlässt, dann schon bist du wieder geradeaus gefahren. Es ist unglaublich komplex geworden mittlerweile. Und natürlich auch für den Kopf eine riesen Herausforderung. Aber irgendwann wird es natürlich und man braucht einfach, wie ich schon gesagt habe, man braucht einfach genügend Fahrzeit und dann wird irgendwann fühlt sich das auch normal an.
Wenn du dann diesen Automatismus irgendwie bekommen hast, ist es denn dann wirklich so, weil bei all den Entwicklungsschritten heißt es zwar immer, die MotoGP wird immer schneller. Letztendlich gibt es ja aber durchaus auch mal Streckenrekorde, die trotz allen Entwicklungen 5, 6 Jahre Bestand haben. Das hat natürlich mit äußeren Umständen zu tun. Aber ist es denn so bei all diesen Entwicklungen, dass es wirklich so den Unterschied macht? Also mal konkret angesprochen, du fährst aus einer Kurve raus und vergisst jetzt, dieses Device zu aktivieren. Ist es dann so, dass du auch noch als Mensch das überhaupt wahrnehmen kannst, dass du jetzt vergessen hast, dieses Device zu aktivieren?
Ja, doch. Also der Right-Hand-Device ist einer von den, sagen wir, größten Änderungen oder sagen wir, vom fahrerischen Gefühl her merkst du das am meisten eigentlich, weil das Motorrad senkt sich wirklich komplett ab hinten. Also es macht so einen richtigen Drop hinten. Du beschleunigst, also fährst in die Kurve normal, legst das Gas an. Sobald du das Gas aufziehst, geht das Motorrad hinten einfach stark runter bis zum Maximum. Also du meinst wirklich, der Dämpfer ist kaputt oder sonstiges. Also du sitzt komplett, du fährst auf der Geraden wie ein Chopper, mehr oder weniger. Also das fühlt sich an, als wäre irgendwas gravierend defekt oder kaputt. Also ich bin auch das erste Mal, wo ich es gemacht habe, bin ich reingekommen und habe gesagt, was ist das? Da ist irgendwas stimmt da nicht. Das kann so nicht sein. Aber es ist halt einfach Es ist krass, ja. Und es sind auch wirklich teilweise je nach Strecken, je nach Layout, sind es auf der Geraden gleich mal 3/4 Zehntel, was man da einfach gewinnt. Durch weniger Luftwiderstand, bessere Beschleunigung, weil Schwerpunkt tiefer, weniger Willi-Neigung und so weiter und so fort. Und wenn es ja schon passiert, dass einfach dass ich den Right-Hand-Device vergessen habe, dann fühlt sich normal an von der Sitzposition, gewohnt, aber du kommst dann einfach nicht vom Fleck, weil die Elektronik und das Motorrad die Leistung nicht freigibt. Weil das natürlich alles, das ganze Motorrad ist natürlich Vorderrad, Hinterrad, du hast sämtliche Sensoren. Und wenn du einfach den Schwerpunkt hoch hast, kommst du schnell am Willi rein und so regelt das Motorrad ab. Also das ist, merkt man schon gravierend. Also das ist eigentlich nur mal wegzudenken und einer von den größten Faktoren, warum die GP schneller geworden ist. Mit den Winglets natürlich. Das ist jetzt auch noch ein großes Thema geworden. Die Aerodynamik nimmt immer ein größeres Thema ein im MotoGP-Sport. Und ja, ist mittlerweile schon echt heftig. Also was ich mittlerweile schon, was man jetzt auch mittlerweile schon sieht, Ducati hat es ja begonnen damals mit den Winglets. Mittlerweile fährt es jeder. Die Winglets werden teilweise jetzt schon am Höcker montiert oder an der Gabel seitlich. Also überall wird versucht, irgendwo Downforce zu kreieren und Anpressdruck zu schaffen, dass sogar wirklich alles ganze Motorrad, die Geometrie, also von Grund auf der ganze das ganze Motorrad, der ganze Aufbau auf Downforce, auf die Aerodynamik ausgelegt ist und das Motorrad mit einer normalen Verkleidung sogar nicht mehr richtig funktionieren würde. Also es ist wirklich krass, wie stark sich das verändert hat.
Egal ob Urlaubsreise, Motorradtest oder unsere jährliche Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt. Für die Navigation nutzen wir auf unseren Motorradtouren die App von Kalimoto. Der einzigartige Kurvenalgorithmus führt uns nicht nur zuverlässig über die schönsten Motorradstrecken ans Ziel, dank der einfachen Nutzung ist auch die individuelle Streckenplanung ein Kinderspiel. Besonders komfortabel? Über den Webplaner kann man seine Touren bequem daheim am Rechner zusammenstellen und unterwegs über die App abrufen. Dank Offline-Karten mit Informationen zu Tankstellen, Motorradtreffs und Bike-Hotels ist mit der Premium-Version auch die Navigation in den entlegenen Regionen Deutschlands und der Welt kein Problem. Das Teilen von gefahrenen und geplanten Touren ist selbstverständlich ebenfalls möglich und die Routen können auch im GPX-Format exportiert werden. Wir nutzen die App noch auf dem Smartphone, Kanimoto funktioniert aber auch im Head-Up-Display von Tilsberg oder via CarPlay direkt auf dem Motorrad. Wer wie ich gerne mal eine Tempobeschränkung übersieht, ist dank integrierter Geschwindigkeits- und Blitzerinformation jederzeit sicher unterwegs. Gasgeflüster-Fans erhalten ab sofort eine 30-tägige Testphase für das Premium-Jahresabo und können so alle Funktionen der App in Ruhe und ausgiebig testen. Einfach unter kaloimoto.com anmelden oder registrieren, die Jahresoption wählen und mit dem Code GAS30 die Kalimoto Premium-Version einen ganzen Monat kostenfrei ausprobieren. Den Link zur Seite und alle Informationen findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ob einfach nur von A nach B oder für die ausgedehnte Tour. Mit Kalimoto findest auch du den kurvigsten Weg ans Ziel.
Jetzt bist du ja quasi auf diese extremen Veränderungen seit 2017 eingegangen, hast beschrieben, wie ja die technischen Maßnahmen, wie die Devices eben das Fahren verändert haben, die Arbeit für dich als MotoGP-Fahrer während unterwegs bist, verändert haben. Das ist jetzt quasi so dieser 1:1-Vergleich zu den Modellen von damals. Jetzt fährst du ja selber auch noch viel mit der Yamaha 1 als Superbike, beziehungsweise bist du in der Vergangenheit gefahren. Hast ja auch deine eigene, ich sag mal, Racing School, hast Trainings mit angeboten, bist in der IDM dieses Motorrad gefahren. Für den Laien, der so ein normales Motorrad sozusagen gewöhnt ist, kannst du beschreiben, wie sehr sich das Fahren auf einem Motorrad, MotoGP-Motorrad von dem auf einem Superbike unterscheidet? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, dass weicht so weit ab, sei es jetzt Beschleunigung, sei es jetzt Kurvenspeed, Schräglagenmöglichkeit. Also lässt sich das irgendwie in Worte fassen? Lässt sich das irgendwie beschreiben?
Boah, das ist eine schwierige Frage, weil das Motorrad einfach so anders ist. Also allein schon die Ergonomie, die Sitzposition, das sitzt schon ganz anders drauf, tiefer, du hast einen doppelt so breiten. Es ist doppelt so breite Sitzfläche, du hast einen unglaublich kleinen Tank, einen tiefen Tank. Aber trotzdem, man kann es eigentlich nicht erklären. Also würde sich Hobby-Rennfahrer oder Hobbyfahrer auf das Bike setzen und sollte eine Runde fahren, wird er definitiv keinen Spaß damit haben, das ist klar. Weil das Motorrad unglaublich schwer zu fahren ist. Und weil man das Motorrad auch unglaublich schlecht fühlt. Also du musst halt mit so einem Rennmotorrad sehr, sehr schnell fahren und das Ding sehr schnell bewegen, um Rückmeldung zu bekommen. Wenn du jetzt hier auf R1 sitzt und da, keine Ahnung, ein Track, der irgendwo bist und einfach mal 20 Sekunden weg bist oder 30 Sekunden von den Superbike-Zeiten, sitzt du dir rauf und wirst da Sekunde für Sekunde schneller und merkst aber auch bei 20 Sekunden Rückstand nur pro Runde mehr oder weniger, was das Motorrad macht, wie sich der Reifen verhält und so weiter. So ein MotoGP-Motorrad funktioniert erst in den letzten 4 Sekunden, sag ich mal, 5, 4 Sekunden. Wirklich, wo
Ach,
man dann
was?
anspricht. Ja, also, wenn du vorher rumrollst, dann wird die Reifen sind so, die werden so schnell kalt, die sind so extrem hart von der Mischung, die Karkasse. Also, wenn du da wirklich 2, 3 Kurven den Reifen nicht anfasst und versuchst sie dann hinzutasten, dann liegst du sofort auf der Schnauze, sag ich jetzt einmal. Und das tut dann richtig weh. Also, es ist, ich sage einmal so, ein Nicht-Rennfahrer kann das Motorrad nicht fahren. Also,
aber wie lange hat es dann gedauert, bis du das erste Mal vielleicht auch so eine Art Grinsen unterm Helm hattest? Weil, so wie du es beschrieben hast, mit all dieser Arbeit, diesen ganzen Devices, die man da einstellen muss, klingt das für mich in den ersten Runden einfach nur nach purer Arbeit. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass man sich erstmal denkt, fuck, was habe ich hier gemacht? Was eine Scheißentscheidung. aber ich meine, die Resultate haben ja auch gezeigt, dass du diese 4, 5 Sekunden, die du gemeint hast, ja locker dann auch unterbieten konntest. Das heißt, in dem Modus warst, wo das Motorrad auf jeden Fall zu funktionieren scheint. Und war das dann auch ein Punkt, wo du sagen konntest, hey, und es hat echt Bock gemacht und da kommt vielleicht der kleine Junge in einem wieder heraus, der das dann auch wirklich genießen kann?
Ja, absolut. Es ist ja genau der Punkt. Vielleicht kennst du den einen oder andere, der auch schon auf der Rennstrecke gefahren ist und einmal zwischen Hersteller gewechselt hat und gesagt hat, hey, das Bike, ich fühle das nicht, mir macht es keinen Spaß nicht, ich gehe wieder zurück aufs Alte und schon ist wieder alles gut. Und genauso ist es ja. Und wenn du anfängst mit so einem Motorrad zu fahren und einfach mal und eben alles neu ist und alles so schwer ist und dann ist natürlich hart, Freude zu finden, ja, schwierig, Freude zu finden, aber ich sag mal, wenn du dann hinkommst auf die 4 Sekunden, dann fängt es schon wieder an. Wenn du einfach merkst, okay, der Reifen fängt zum Arbeiten an, du fängst zum Rutschen an, du kommst schon langsam ans Limit, kommst wieder in deinen Flow rein, du hast einen Rhythmus, du musst nicht mehr so arg viel nachdenken beim Fahren, sondern es wird alles mehr oder weniger automatisch von den Abläufen her. Und der Rhythmus neu kommt, dann kommt das Grinsen wieder zurück. Und genauso war es in Austin am Sonntag. Weil es mir gelungen, dass ich einfach gute, konstante Runden fahre und zum letzten Runde auch noch die schnellste gefahren bin. Und das macht dann natürlich schon wieder Spaß. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Freitag, Samstag war hart. Da habe ich nicht viel zu lachen gehabt, aber der Sonntag hat es dann wieder wettgemacht.
Jetzt bist du ja, wie du vorhin schon angedeutet hast, das Motorrad im Vorfeld schon gefahren. Du bist ja die Gasgas schon als Tester, hast die Gasgas ja schon als Tester bewegt. Du hast jetzt diese 4 bis 5 Sekunden angedeutet und auch quasi die Konzentrationsarbeit, die für dich nötig ist, um das Motorrad mit den neuen Features quasi in den Grenzbereich zu bekommen. Wie muss ich mir das denn bei deiner Arbeit als Tester vorstellen? Also die Testarbeit beinhaltet ja Ausprobieren von neuen Komponenten jeder Art am Motorrad und die sollen ja aber natürlich, deswegen nimmt man ja auch so schnelle Tester wie dich, unter diesen optimalen beziehungsweise den optimal schnellen Bedingungen getestet werden, damit die dann auch im Rennbetrieb funktionieren. Auf welchem Niveau fährst du denn, wenn du mit dem Motorrad testest? Also unterscheidet sich das vom Rennspeed? Wie groß ist da der Unterschied? Und welche Mehrwerte generiert das denn dann für das Team und für die Entwicklungsabteilung?
Ist ganz unterschiedlich. Du hast einmal die Performance-Teile und einmal die Änderungen wie zum Beispiel Ergonomie oder andere Sitzposition, Fußrastenveränderung und sonstiges. Und wenn es um Performance-Teile geht, dann sprechen wir von verschiedenen Rahmen, andere Schwünge, vielleicht eine Änderung an der Geometrie vom Bike, und dass man einfach mal aus der Norm rausgeht und mal ins Extreme geht von der Einstellung her und schaut, was passiert dann, wenn man das und das macht. Also es ist ganz unterschiedlich. Grundsätzlich, wenn es gerade nicht irgendein Performance-Teil zum Testen gibt, dann geht man natürlich nicht auf 100%, sondern schraubt das Ganze ein bisschen runter, dass man nicht so sturzgefährdet ist. Weil es gibt einfach Dinge, die, keine Ahnung, eine neue Kupplung kommt und du musst einfach 100 Runden am Tag fahren und schauen, ob die Kupplung hält. Zum Beispiel, jetzt mal ganz blöd gesagt, dann musst du dann nicht auf 110% gehen. Das ist halt einfach so ein Teil, das dann einfach getestet wird, wie viele Kilometer kann man da fahren oder und so weiter und so fort. Und das gibt es halt bei ganz vielen Komponenten so. Aber grundsätzlich, was wir machen, ganz viel Rahmen, was wir testen, weil eben die KTM und auch die Gasgas sehr speziell sind, was Rahmen betrifft. Das sind die einzigen Hersteller, die einen Stahlrahmen benutzen, und der verhält sich halt dementsprechend anders vom Charakter her, von der Schwingung. Und dementsprechend muss man halt auch sehr viel testen und schauen, was passiert, wenn der und der Rahmen so und so aufgebaut ist. Dann gibt es natürlich auch noch die Aerodynamik-Geschichte, wo wir ganz viel testen. Da muss man jetzt auch nicht auf 110% gehen, ehrlich gesagt, weil es kommt immer darauf an. Es gibt Aeroteile, die sind für die Kurven bestimmt, und es gibt Aeroteile, die sind für die Bremsphase bestimmt, und die anderen Aeroteile, die typischen Winglets, sind für die Beschleunigungsphase. Und da muss man jetzt auch nicht 110% geben. Also es kommt immer darauf an, welche Komponente testet man und was muss man dafür geben, dass man das ideale Feedback und die idealen Daten bekommt, um dann eben zum Vergleichen.
Wenn wir jetzt nicht über so einen Belastungstest beispielsweise sprechen, sondern vielleicht auch einfach so Komfort in Anführungszeichen für die Fahrer, dann ist ja, glaube ich, bei so einem Test relativ wichtig, dass das Ergebnis nicht von Jonas Folger als Person abhängt, also was findet Jonas Folger gut, sondern was ist gut für KTM und alle, die damit fahren. Deswegen hier meine Frage, wie eng bist du da im Austausch mit den Stammfahrern und musst du dich da zum Teil verstellen? Also wenn jetzt Pol Espargaro normalerweise die Rennen fährt, sagt er dann im Alltag zu dir, hey Jonas, gerade fühle ich da das Motorrad nicht, der Sitz passt nicht so richtig, schau mal, dass sie das in die und die Richtung entwickeln, und bedeutet das dann wiederum für dich, dass du dann bei einer Testfahrt irgendwie auch mal sagen musst, ja, ich fände es zwar so geiler, aber ich muss es jetzt anders testen, um dem Werk bzw. den Stammfahrern da entgegenzukommen. Also wie sehr bist du da im Austausch und was fordern die dann von dir?
Ehrlich gesagt, ich bin gar nicht so krass im Austausch mit den anderen Fahrern. Wir haben ja alle Daten immer vor Ort und alle Aussagen und Wünsche von allen Fahrern von KTM und GasGas. Deswegen wissen wir ganz genau, welche Themen das jetzt aktuell gerade anstehen. Und basiert auf den Wünschen und Themen gibt es natürlich dann eben auch die Teile zum Testen. So. Und da ist halt dann auch wichtig, dass man eben mal gutes Feedback gibt. Und die Teile, und wenn ich sage, okay, das hat mir jetzt taugt, oder das ist jetzt besser geworden, oder es schaut an den Daten besser aus, erst dann wird es eben weitergeben ans Rennteam. Und die testen es dann nochmal an einem Freitag meistens, ja, bevor es dann wirklich ernst wird, am Samstag und Sonntag. Schauen die nochmal drüber und versuchen das, probieren das dann aus und entscheiden dann letztendlich, ob sie es benutzen oder nicht. Und das passiert eigentlich jedes Rennwochenende. Also jedes Rennwochenende, wo die fixen Fahrer eben ihren Rennen haben, kriegen die neue Teile, die zuvor ich, der Dani Pedrosa und ich, wir sind ja beide Testfahrer für KTM, getestet haben. Und genau, und dann wird halt entschieden. Aber es ist halt auch oft so, dass einfach dann der eine behält, der andere nicht. Also das ist halt dann auch wieder typabhängig und fahrstilabhängig, oder der eine Fahrer ist größer, der andere kleiner, dem taugt dann das neue Cover vom Tank wieder nicht. Also es ist ganz unterschiedlich. Und deswegen ist es wichtig, und denke ich, habe ich ja eine wichtige Position im Testteam, weil bis dato war ja Dani Pedrosa Testfahrer die letzten 5 Jahre, wenn man nicht alles täuscht. Und wer Dani Pedrosa kennt, der MotoGP-Legende, der ist 1,58 groß, klein. Es ist sehr klein. Und hat halt einen starken Einfluss da auf die Entwicklung gehabt von dem Bike. Und dementsprechend ist halt auch vieles für kleine Fahrer ausgelegt. Und vieles, was bei ihm zum Beispiel funktioniert hat beim Testen, auch Performance-Teile, die ihn schnell machen, hat aber wiederum nicht im Rennteam funktioniert, weil einfach die Fahrer dann 1,75, 1,76, meine Größe zum Beispiel haben. Und du dann als Fahrer einfach einen ganz anderen Schwerpunkt schon wieder hast auf dem Motorrad und eine ganz anderen Einfluss und einen anderen Fahrstil. Und deswegen, genau, ist es immer ganz unterschiedlich. Aber im Endeffekt kriegen wir eine Liste als Testteam, das und das ist gewünscht, das und das muss besser werden. Dann kriegen wir die Teile vom Werk und die arbeiten wir dann, die Liste arbeiten wir dann von oben nach unten komplett durch. Und das, was wir für gut empfinden, das geht dann weiter ans Rennteam und die können dann selber für sich nochmal entscheiden, ob sie es benutzen oder nicht.
Okay, jetzt hast du vorhin in Bezug auf die Testarbeit angedeutet, dass das natürlich auch vor Ort am Rennwochenende noch eine gewisse Rolle spielt, dass da Freitag noch Komponenten mit getestet und gefahren werden. Das bringt mich tatsächlich so grundsätzlich zum Ablauf. Du bist ja bis 2017 schon mal in der MotoGP gefahren, hast jetzt die erste Erfahrung mit Austin gemacht und seitdem hat sich ja auch das Drumherum deutlich verändert, vor allen Dingen der Ablauf für die Fahrer am Wochenende. Du wirst dich wahrscheinlich nicht dran erinnern, wir sind uns tatsächlich 2017 am Sachsenring schon mal begegnet bei einer Michelin-Autogramm-Stunde, sage ich jetzt mal. Da warst du da eben für die deutschen Fahrer mit vor Ort.
Michel, wir sind alle enttäuscht, dass der Jonas sich nicht mehr an dich erinnert.
Ja, ich tatsächlich nicht. Boah, also Ich wollte sagen, darauf wollte ich jetzt nämlich gerade hinaus, ne? Also ich bin, das überrascht mich überhaupt gar nicht so, ne? Weil das sind halt einfach hunderte Leute gewesen, ne? Und das war ja auch nicht der einzige Termin für Jonas an diesem Wochenende. Und die Wochenenden sind ja grundsätzlich für die MotoGP-Fahrer natürlich bei den jeweiligen Heimrennen nochmal mehr ultra durchgetaktet. Du hast natürlich deine Arbeit, du hast Mediatermine und jetzt eben auch noch diese neue Aufteilung mit dem Sprintrennen am Samstag und dem MotoGP-Hauptrennen dann am Sonntag. Wie ordnest du das denn ein? Würdest du sagen, die Belastung ist jetzt schon für den Fahrer vor Ort zu hoch oder gefällt dir dieses Format, dass du sagst, hey, es gibt am Samstag schon eine Möglichkeit, Rennen zu fahren, auch wenn es nur ein kurzes ist, weil im Endeffekt geht es ja darum, ne? Die Vorbereitung läuft ja immer darauf hinaus, sich dann im Wettstreit am Ende messen zu können.
Ja, also grundsätzlich ist die Fahrzeit an sich hat sich nicht verändert. Nur ist halt der Zeitplan ein bisschen anders jetzt. Wie du schon gesagt hast, Samstag eben das Sprintrennen und Sonntag dann das Normale. Macht es natürlich an und für sich härter das Wochenende, weil du einfach nur mal den Freitag komplett nutzt als Warmfahren und Setup finden und sonstiges. Sondern du fährst Freitag raus und alle ballern schon extrem. Also es geht raus und alle gehen voll ans Limit. Und versuchen gleich mal wirklich eine Zeit zu setzen fürs Qualifying dann auch und fürs Rennen. Und es ist anstrengend geworden, ja. Und es ist für den Zuschauer natürlich cooler, weil er Samstag schon Rennen hat, wie in der Superbike auch. Auch vor Ort hat sich einiges geändert. Du hast natürlich auch den Meet and Greet und die Fanzone und da Interviews und da kann dann fahrst du um Strecke rum und so weiter und so fort. Also der Kontakt von Fan zu Fahrern ist auch enger geworden. Also die Fahrer, also die Zuschauer können näher an die Fahrer ran mittlerweile auch. Und der Fahrer hat aber dementsprechend mehr Termine zu erledigen. Und das macht es natürlich plus den extra Rennen am Samstag schon sehr, sehr, sehr fordernd. Und also ganze Saison ist schon heftig. Also ich bin jetzt das erste Rennen gefahren, Austin, und jetzt habe ich ja in Anführungsstrichen nur noch zwei oder drei Rennen voraussichtlich vor mir. Und ich finde es ja mega cool, die zu fahren, und ich genieße auch wirklich jede Runde und das Drumherum. Aber eine ganze Saison, also alle beneide ich wirklich nicht drum. Die haben wirklich einen verdammt harten Job, und das muss man ihnen, also muss man schon Hut ziehen von den ganzen Stammfahrern.
Jetzt wollte ich nämlich dich eigentlich fragen, Jonas, ob, wenn es sich die Chance nochmal ergibt, vielleicht die Pläne, die Karriere an den Nagel zu hängen, doch nochmal obsolet werden und wir dich vielleicht doch nochmal eine ganze Saison in der MotoGP sehen würden. Aber da habe ich so ein bisschen rausgehört, eher nicht.
Ich habe die Frage schon beantwortet, ja.
Ja, Mist. Das wäre ein Aufhänger gewesen. Aber dann, wir sind total dankbar, dass wir dich dabei haben durften und wussten aber, dass wir nicht so viel Zeit haben. Du hast nämlich vorher angekündigt, dass du jetzt dann bald auch schon wieder los musst, um nochmal tatsächlich in die Box zu gehen und mit dem Chefmechaniker zu reden. Da bin ich jetzt aber doch nochmal neugierig. Am Donnerstag, bevor dann der ganze Rennzirkus tatsächlich losgeht, was wird da abends nochmal besprochen? Was ist da so wichtig? Oder geht's einfach nur auf die Grillwurst und das Bier?
Nee, leider nicht. ja, im Grunde wird einfach nochmal verglichen. Ja, man schaut sich die Daten an vom Testen, man schaut sich die Daten von sich selber an und vergleicht mit den anderen Fahrern. Wo verliert man, was kann man einfach jetzt im Voraus schon rausfinden, wo könnte ich mich verbessern, was kann ich da und da anders machen, um einfach da meine Fehler zu beheben und während der Kurve. Also es wird einfach nochmal alles durchleuchtet, die ganzen Daten angeschaut von einem selber. Und dann wird natürlich auch der Plan aufgestellt, mit welchem Setting fährt man raus, im ersten Training, welche Reifen benutzt man, wie teilt man das Ganze auf, wie viele Turns fahre ich im ersten, das ist einmal wetterabhängig, fahre ich gleich einen Long Run am Anfang, um einfach besseren Flow gleich zu kriegen, oder fahre ich eher kürzere Runs und probiere dafür dann aber mehr am Setting. Also es ist ganz viel Strategie und da wird eigentlich Donnerstag jetzt den ganzen Tag über ein kompletter Plan aufgestellt für Freitag, Samstag, Sonntag, um den dann eben zu verfolgen und dann einfach das Maximum am Rennwochenende rauszuholen. Ja, genau.
Spannend. Jonas, dann wollen wir dich jetzt aber, glaube ich, gar nicht mehr weiter aufhalten. Wir sind einfach ultra dankbar. Ich muss ganz persönlich sagen, ich bin super dankbar, dass du diese Entscheidung getroffen hast, dich über den Testfahrer hinaus wirklich auch in die Rennen einzubringen. Michel und ich verfolgen das jetzt schon seither wirklich mit ultra Spannung. Wir drücken dir ganz, ganz fest die Daumen, dass du vor allem auch sitzen bleibst, gerade in Osten. Das war ja eine Sturzparade hoch 10. Dass du wieder einfach das Motorrad heil nach Hause bringst, da viel Spaß und Freude bei hast, KTM, glaube ich, ganz, ganz gut unterstützt und vor allem diese Hitzeschlacht durchstehst. Eine Hitzewelle rollt auf Spanien zu, die hat da Jerez auch schon erreicht. Immer schön viel trinken, aber ich glaube, das weißt du besser als wir. Michael, du willst bestimmt auch noch mal ein paar Worte loswerden.
Ja, ich bedanke mich natürlich auch recht herzlich dafür, dass Jonas sich an so einem stressigen Wochenende, ihr habt es jetzt ja gehört, noch die Zeit genommen hat, so einen random Medientermin für eine Podcastaufnahme in Deutschland reinzusetzen. Also auf jeden Fall vielen lieben Dank dafür. Und ich drücke natürlich auch die Daumen und vielleicht ergibt sich ja nochmal die Gelegenheit für ein weiteres Gespräch, nachdem der Stress ein bisschen nachgelassen hat. Eine Frage habe ich tatsächlich noch ganz kurz zum Schluss, was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen bestimmt auch interessiert, dass die Arbeit als Testfahrer, die ist ja in Anführungsstrichen, also aus unserer außenstehenden Perspektive, zeitlich begrenzt. Was machst du denn, wenn du nicht auf dem Motorrad sitzt? Also du hast ja wahrscheinlich noch nebenbei andere Projekte und ich weiß, es gibt auf jeden Fall einen Shop und du bietest ja auch, ich glaube, Pitbikes-Trainings und sowas an, wenn ich da richtig informiert bin. Da kann man sich tatsächlich sogar direkt bei dir einbuchen, richtig?
Ja, ich biete Instruktorfahrten an. Bei verschiedenen Rennveranstaltern. Einer davon ist zum Beispiel Action Bike. Und genau, man kann sich direkt, also man kann mich buchen, sage ich mal, als Coach, als persönlicher Coach, in der Zeit, wo ich natürlich nicht auf einer KTM sitze. Und ich habe einen Plan online gestellt auf Instagram, auf 94 Riding Days. Kann jeder drauf schauen und den Jahresplan, Kalender sich anschauen. Da habe ich verschiedene Veranstalter drauf, verschiedene Rennstrecken und die Leute können sich dann bei mir melden und wer Bock drauf hat, kann dann ein Tagescoaching bei mir haben und im Endeffekt, ja, coache ich dann den Fahrer oder den Kunden von mir und bin dann ausgestattet mit Kameras und GPS-Gerät und das ist ganz cool, weil ja, die Leute haben unglaublich viel Spaß und in der kurzen Zeit kann man echt viel lernen und kann den Kunden dann eben auch auf sicherste Art und Weise erklären, was ich besser machen kann, um einfach sicherer zu fahren und dann auch gleichzeitig auch schneller zu werden. Genau, das ist eins davon. Dann habe ich natürlich andere Projekte zu Hause noch, wo ich ja, einige Stunden am Tag am Laptop sitze, am PC im Büro. Und genau, natürlich muss ich mich auch fit halten als Testfahrer und habe natürlich auch mein Training, das ich tagtäglich mache. Genau, das sind so die Dinge. Und der RaceShop natürlich, den hast du auch schon angesprochen, mein Online-Shop. Den habe ich letztes Jahr online geschalten. Das ist also ein kleines Projekt von mir. Da biete ich einfach ja, sämtliche Motorradausstattungen an, von Kopf bis Fuß. Offroad, Onroad-Bereich, im Turnbereich, unter anderem verkaufe ich, biete ja Ovale an, zum Beispiel die Pitbikes, die ja mega cool sind zum Trainieren und was ich da jetzt mittlerweile sehr viele machen, die auf Rennstrecken fahren, im Ausgleich dazu nur Pitbike fahren, weil es einfach cool ist, ja, und wenn man viel lernen kann und natürlich auch dementsprechend günstiger ist, als jetzt auf eine große Rennstrecke zu fahren. Genau, also wer Bock hat, kann da gerne draufschauen, würde mich freuen. Ansonsten, ja, vielen Dank
Ein
für die
Leben
Einladung.
dem Zweirad gewidmet. Jonas,
Genau,
total
genau.
beeindruckend, was du da alles machst. Jetzt wollen wir dich wirklich nicht mehr länger aufhalten. Vielen herzlichen Dank nochmal. Ganz festes Daumen drücken für das Wochenende. Hab viel Spaß, genieß es und ja, komm gut und sicher ans Ziel und schnell. Genau,
Danke,
so
danke für
machst
die
du das.
Einladung. Danke Jan, danke Michel. Euch noch viel Erfolg und Spaß bei eurem Podcast und alles und weiter gut, weiteres Gute. Und wir sehen uns oder wir hören uns vielleicht sogar nochmal, genau, hast du eh schon angesprochen.
Das wäre
Ganz,
geil.
ganz bestimmt. Wir drücken die Daumen.
Ja.
Ciao, ciao.
Ciao,
Alles klar.
Jonas.
Ciao, Jungs. Servus.